Ö-Strom strömt in Gö schon, ganz schön schön, wie Gö-Strom strömt schon.
Gö-Strom, das ist ökologischer Strom der Stadtwerke Göttingen. Die kümmern sich um deinen Anbieterwechsel und sorgen dafür, dass die Kohle für den Strom in Göttingen bleibt. Gö-Strom von deinen Stadtwerken.
Ö-Strom strömt in Gö schon.
Stadtradio Göttingen. Im Gespräch.
Redaktionell verantwortlich für die Sendung ist Steffen Hackbart. Kochfilme sind in aller Munde. Dabei ist das Kochen selbst eher aromatisierende Hintergrundhandlung, denn Hauptzutat. Als Hauptzutat fungieren Gefühle. Gefühle des Selbstzweifels, Ehrgeiz, Liebe, Aufstiegshoffnung und manchmal auch Rache. Wie bei dem 2022 erschienenen Film The Menu, in der der Küchenchef nicht nur klassische Gerichte, sondern auch gleich seine Gäste mit dekonstruiert. Für Jacqueline Amirfalla, hochdekorierte Fernsehköchin und Mitinhaberin des Apex, sind es die Filme Soul Kitchen von Fatih Akin von 2009 und Bella Marta mit Martina Gedeck aus dem Jahr 2001, die nicht nur die Geschmacksknospen stimulieren. Ob ein weiterer dazukommt, entscheidet der anstehende Kinobesuch. In Der Geschmack der kleinen Dinge mit Gérard Depardieu, der aktuell im Méliès zu sehen ist, durchlebt der Sternekoch Gabriel Carvin eine Sinnkrise. Wenn die Welt wie modrige Pilze schmeckt, hilft nur die Suche nach der Essenz des Geschmacks in Japan. Umami. Über ihre Erfahrungen in der Sterneküche, die Suche nach neuen Geschmäckern und was Umami für sie ganz persönlich bedeutet, hat mir Jacqueline Amirfalla über einem stillen Wasser im Apex geschildert. Der Geschmack der kleinen Dinge beginnt damit, dass der Spitzenkoch Gabriel Carvin seinen dritten Kristallstern überreicht bekommt. Also so eine Anlehnung an den Michelin-Stern. Sie haben in 3-Sterne-Küchen gearbeitet, selbst mit Ihrem Restaurant Gauss in den obersten Rängen der Restaurantlandschaft mitgespielt. Was hat das denn für Sie bedeutet, in den Jahren den Gourmillot aufzuschlagen und die Bewertung von 16 im Jahr 2013 sogar 17 Punkten von 20 möglichen verliehen zu bekommen?
Ach, das hat mich schon gefreut, muss ich sagen. Also es hat mich sogar sehr gefreut. Ich muss sagen, das Kochen, ich habe ja sehr spät mit dem Kochen angefangen. Ich habe erst studiert und habe dann tatsächlich mit 33 spontane Kochlehre gemacht. Ich hatte vorher Soziologie studiert, also sehr brotlose Kunst und bin dann gleich in den brotreichen Beruf des Kochens. Und das war schon so Liebe auf ersten Blick, sage ich mal. Ich habe es von Anfang an geliebt. Im Prinzip wollte ich tatsächlich rauskriegen, wie geht das mit dem richtig tollen Kochen? Ich habe während meines Studiums im Salamanca hier in Göttingen immer gejobbt, auch in der Küche. Habe dann hier in Göttingen Muskat gelernt und habe gedacht, wie geht das weiter? Und dann war ich erst in Holzminden im Hellers Krug, die seinerzeit einen Stern hatten, und bin dann von da nach Düsseldorf, die hatten 3 Sterne. Und letztendlich habe ich in dieser ganzen Zeit eins gelernt, was aber auch schwer anzuwenden ist, dass gutes Kochen, das ist einfach eine Summe von Kleinigkeiten und Sorgfältigkeiten ist, die man dem Produkt oder auch in der Auswahl der Lebensmittel oder so angedeihen lässt. Es gibt keinen großen Wurf. Jeder kann Trüffel kaufen oder Kaviar kaufen und irgendwo draufpacken. Bestimmt super lecker, aber richtig gutes oder exzellentes Kochen ist einfach so die Summe der Kleinigkeiten oder die Summe der Liebe, die man der Sache angedeihen lässt. Sich genau zu überlegen, was kann man damit machen, da kommt dann nämlich die Gefahr. Die Gefahr ist nämlich die, dass man dann zu viel macht. Dass man dann immer zu viel draufpackt und macht und tut und dass es damit dann auch nicht funktioniert. Sondern da eben so, vielleicht ist das auch seinen Kochstil finden, irgendwie da diese Balance herzustellen.
War das denn etwas, was Sie direkt verfolgt haben, die Dekorierung und die Anerkennung?
Nee, überhaupt nicht. Ganz und gar nicht. Also wir haben uns in Göttingen dann selbstständig gemacht, mein Mann und ich. Am Anfang noch ein Freund, der die ersten 2 Jahre dabei war. Die Motivation war eher diese Liebe zum Kochen, wirklich von Anfang an. Dass irgendwie gutes Essen, gute Getränke, nette Atmosphäre und das andere kam einfach dann von selber.
Kommen die Kritiker von alleine oder lädt man sie ein?
Die kam von alleine. Natürlich habe ich mich darüber gefreut, aber irgendwann ist das auch wirklich lästig, das Ganze, weil man da natürlich dann sich Gedanken macht und hin und her und man sollte eigentlich immer ja, sich davon ein bisschen versuchen freizumachen, ist immer schwierig. Und ich muss sagen, als wir dann den Gauss zugemacht haben Ende 2017, was tatsächlich auch ganz andere Gründe hat, der Pachtvertrag war ausgelaufen. Und außerdem, wir leben ja alle in einer Umwelt, die sich verändert, und irgendwie reagiert man da ja auch drauf oder sollte man zumindest drauf reagieren. Und gerade Kochen ist ja so ein Beruf, der ganz eng damit zusammenhängt mit diesen, gerade, gut, das wird ja heutzutage noch viel mehr diskutiert mit Nachhaltigkeit und so weiter und so weiter. Aber ich will auch gar nicht mehr so kochen, wie ich vor 15 Jahren gekocht habe. Ich finde, es hat sich alles verändert und man kocht, muss auch, oder ich will sogar auch anders kochen.
Was hat sich verändert?
Ja, diese ganze Problematik um uns herum hat sich verändert. Also als ich angefangen habe zu kochen, das war der Anfang der Globalisierung. Und das war super. Also ich fand das großartig, wir fanden das alle großartig, weil früher, wenn man zum Beispiel frisches Zitronengras haben wollte oder so, dann hieß es ja, der da und da an der Ecke, jeden dritten Samstag kriegt er irgendwie frisches Zitronengras, dann ist man dahin und hat das irgendwie gekriegt. Und es war ein Riesenaufriss, sich irgendwelche solche Sachen zu beschaffen, die halt ein bisschen außergewöhnlicher waren. Dann kam die Globalisierung und auf einmal ging es ganz einfach. Also man konnte das alles bestellen, bekam es irgendwo her. Und das war meine Düsseldorfer Zeit und da war es wirklich 20.000 Flugkilometer auf dem Teller, waren wirklich hip, das war großartig, weil man da so das Gefühl hatte, die ganze Welt rückt zusammen und auch die Geschmäcker rücken zusammen und das war wirklich gut. Die Globalisierung hat sich ja dann selbst mehr oder weniger überholt und dazu geführt, dass so diese Produktketten überhaupt nicht mehr nachvollziehbar sind, wo was herkommt, und außerdem ist alles nur ein Klick entfernt. Also man kann alles bestellen im Internet, das ist ja heutzutage wirklich, jeder kann alles bestellen, was er haben will. Und dann ist auch die Spannung daraus eben, es ist nichts Außergewöhnliches mehr, was man haben will. Frisches Zitronengras, da lacht heute jeder drüber irgendwie, man sagt, das gab es vor 20, 25 Jahren gar nicht einfach zu kaufen. Und deswegen, glaube ich, ist auch dieser Trend wieder gekommen zum Regionalen. Okay, dann kam die ganze Klimaproblematik, wurde den Leuten dann bewusst, dann wurde plötzlich allen und uns allen auch klar, die ganze Tierhaltungsproblematik, und damit verändert man ja auch den Blick aufs Essen, das man hat. Oder das, die Dinge, womit man kocht. Irgendwie früher haben wir nicht gezuckt, wenn man irgendwie ein argentinisches Rinderfilet aus dem Vakuum genommen hat und gut behandelt hat. Und das ist ja auch durchaus lecker, das ist keine Frage. Aber heutzutage denkt man irgendwie einmal natürlich an die Schiffspassage, oder wie wir das von hierher geschafft. Dann an die Art der Schlachtung in Argentinien. Das sind ja riesige Fabriken. Da gehen irgendwie, was weiß ich, in einer Stunde eine dreistellige Zahl Rinder rein und kommen hin vakuumiert raus. Also das ist ja auch nicht das, was man so haben will. Und mit ganz vielen anderen Fleischsorten auch. Tierwohl, die Umwelt verändert sich, wir sind in der Krise, das ist gar keine Frage. Und ich finde, Essen ist ja was wir alle und jeden Tag tun. Und deswegen verändert sich auch der Blick immer drauf.
Sie haben die Liebe beschrieben, die Sie zum Kochen gebracht hat, und gleichzeitig aber auch sich gefragt, okay, will man das Ganze mit dieser Sterneküche überhaupt? Hat sich Ihr Kochen denn verändert? Also waren da irgendwie dann auch so Abstiegsgedanken vielleicht auch mit von, oh, wenn man dieses Jahr irgendwie 16, 17 gekriegt hat, wie wird's nächste sein oder so? Haben Sie sich davon beeinflussen lassen?
Ich habe versucht, mich nicht davon beeinflussen zu lassen, aber natürlich hat man drüber nachgedacht, was da ist. Und ich muss auch wirklich, das habe ich vergessen, wollte ich vorhin drauf zu. Als wir das Apex aufgemacht haben, hat sich als erstes zum Beispiel der Feinschmecker gemeldet bei uns und wollte, es ist ja ein bestimmtes Prozedere, dass man so was einschickt, was man und so weiter. Und das haben wir dann nicht gemacht, weil wir das einfach nicht mehr haben. Mein Mann und ich haben auch drüber geredet und haben gedacht, nee, wir wollen nicht wieder in diese gleiche Mühle reingeraten, dass man sich Gedanken macht, und wie wird das und sonst was, und sondern, dass man sich davon lossagt. Und dann haben wir denen das zurückgeschickt und haben gesagt, wir haben kein Interesse.
Für Leute, die sagen, ich möchte aber in dieses System rein, das auch sehr von Druck bestimmt ist, und dieser Druck muss ja irgendwohin abgeleitet werden, und deswegen ist die Küche ja oft auch bekannt als Ort, in dem es streng hierarchisch und auch rau zugeht, und das oft auch bei mieser Bezahlung und hohem Einsatz auch an unbezahlten Überstunden. Deckt sich das mit Ihren Erfahrungen?
Ja, durchaus. Also das habe ich durchaus so erlebt. Ich muss aber sagen, die Zeiten haben sich auch geändert. Also ich weiß es nicht, ich bin jetzt seit über 20 Jahren selbstständig. Ich habe von Anfang an auch wirklich einen anderen Stil gepflegt, weil ich meine, man verbringt sein halbes Leben bei der Arbeit. Und wenn dann da immer nur Angst und Druck und Geschrei herrscht, das habe ich so erlebt und auch wirklich so, dass man Bauchschmerzen hatte, wenn man zur Arbeit gegangen ist, aber trotzdem getrieben war von so einem Ehrgeiz und das so, also davon auch nicht losgekommen ist. Normalerweise in jedem anderen Beruf hätte jeder gesagt, ihr könnt mich mal auf gut Deutsch, also das mache ich nicht mit. Und ja, wir haben Stunden um Stunden gearbeitet, 14, 15 Stunden locker. Und ich würde auch sagen, das haben wir im Gaus am Anfang auch gemacht, weil da keiner drüber nachgedacht hat, das war einfach so. Und irgendwie, wenn jemand um 1 Uhr nachts gesagt hat, ich will das jetzt nochmal ausprobieren, dann haben wir es einfach ausprobiert und gemacht. Gott sei Dank ändert sich das ja gerade. Es ist auch wichtig, weil ja ganz wenige Leute, ganz wenige junge Menschen Köche werden wollen, weil eben dieses Bild da herrscht. Und wir machen das auch schon ganz lange, dass wir wirklich einfach Überstunden aufschreiben. Also normale Arbeitszeiten haben. Okay, wenn Überstunden anfallen, dann werden sie gemacht, wenn es länger dauert. Aber die werden auch zeitnah wieder abgefeiert und dass eben auch ein normales Leben möglich ist. Und ich habe das erlebt früher in verschiedenen Küchen, dass auch sowas wie der 60. Geburtstag der Eltern. Es gibt ja wichtige Termine im Leben, bei denen man auch, wo man dabei sein muss, die natürlich alle an so einem Samstag stattfinden und wo dann das keinen interessiert hat. Und das fand ich auch von Anfang an ganz wichtig, dass man bestimmte Eckpunkte, die eben in jedem Leben stattfinden, dass man da auch dabei sein kann zum Beispiel. Und gut, die Bezahlung, die ändert sich ja langsam auch. Es ändert sich da wirklich was und ich hoffe, dass das auch auf breiter Basis so passiert.
Also was sind nochmal konkret Ihrer Meinung nach Möglichkeiten, diesem Klima entgegenzuwirken, was wir eingangs beschrieben hatten, mit diesem Rauen, mit diesen Überstunden, Sie haben ja schon gesagt, mit Überstunden aufschreiben, vielleicht auch nochmal konkret aus dem Erfahrungsschatz hier im APEX, was versuchen Sie anders zu machen?
Also was ich schon sagte, also ich schreie wirklich nicht, also oder ich will mich jetzt nicht raus, dass man sich manchmal so furchtbar ärgert, dass man das dann auch irgendwie verbal vielleicht ein bisschen zu laut äußert. Aber es ist wirklich selten. Und ich versuche, das wirklich zu erklären. Also, ich versuche das einfach anders zu machen. Ich möchte, dass wir alle gerne arbeiten, dass wir irgendwie, wir unterhalten uns auch. Also nicht jetzt mitten im Service, wenn jetzt, was weiß ich, um 18 Uhr plötzlich da 25 Bons hängen, dann reden wir kein privates Zeug. Aber wir hören bevor der Service losgeht und auch beim Aufräumen, Musik immer reihum. Das haben wir im Gaus auch schon gemacht, irgendwie, dass wir dann immer irgendwie Musik hören, dass wir uns über vieles unterhalten, dass man eben auch Spaß hat. Auch die Arbeit selber kann Spaß machen. Also dieser Stress muss ja nicht nur negativ sein. Wenn das gut funktioniert, dann ist er total positiv und das macht einen schon ziemlich glücklich. Und ja, das versuche ich einfach. Wir sind auch in der Beziehung zum Beispiel auch mit dem Trinkgeld sehr demokratisch. Das war aber auch schon immer von Anfang an, weil ich das schon immer irgendwie verrückt fand, dass der Küchenchef 3/4 des Trinkgeldes einstreicht. Das ist normal, es nennt sich Tran, kommt aus der französischen Küche, und dass die leitenden Positionen irgendwie die Hälfte des Trinkgelds kriegen und die andere Hälfte wird aufgeteilt unter 20 Leuten. Bei uns kriegt auch der Spüler Trinkgeld, weil das haben wir auch schon immer so gemacht, weil ich finde, dass es genauso wichtig ist. Ohne saubere Teller geht da gar nichts. Also solche Sachen halt.
Kochen findet für die allermeisten ja eigentlich eher im privaten Bereich statt, in der Familie oder auch mit Freunden. Wie sehr sind das private und das professionelle Kochen bei Ihnen verwoben und wo unterscheiden Sie sich vielleicht auch stark voneinander?
Also es sind zwei völlig unterschiedliche Sachen, das muss ich von Anfang an sagen. Zu Hause kochen heißt, man kocht immer ganze Essen zum Beispiel. Also ich lade immer total gerne Gäste ein, machen wir regelmäßig, dass wir so mindestens einmal im Monat oder zweimal im Monat eben Freunde einladen und mit denen zusammen kochen und essen und da wirklich auch viel Spaß bei haben. Aber professionelles Kochen ist ja eher so, dass jeder so ein Versatzstück davon macht. Also wenn jetzt 3 Leute sind, einer kümmert sich um die Soßen, um das Fleisch, einer kümmert sich um Gemüse und Beilagen, ein anderer macht das Dessert und dann sind oft auf so einem Teller Sachen, die von 2, 3 verschiedenen Leuten gekocht wurden. Das ist ein ganz anderes Ding und auch eine ganz andere Organisation, die dahinter steckt. Also beim Privaten macht man ja alles selber. Man schält erstmal die Möhren und irgendwie macht dies und jenes und kocht dann so ganze Essen. Und das macht man in der Restaurantküche eigentlich nicht.
Weil eben alles zusammen auf den Punkt dann auf den Teller kommen muss und zu Hause ist es dann auch mal ein bisschen wurscht. Also
nee, gar nicht deswegen, aber weil es einfach in der Restaurantküche nicht zu schaffen ist. Also kommt natürlich auf die Größe des Ladens an. Es gibt natürlich auch Läden, das gibt das Wort Alleinkoch. Übrigens Alleinkoch tariflich sogar höher bezahlt als normaler Koch, weil er eben alleine alles machen muss und diese ganzen Fähigkeiten haben muss. Und ja, Kochen ist halt auch sehr ein geselliger Beruf. Und Alleinkoch ist dann schon sehr allein. Ne? Und ja, deswegen. Und aber da ist der große Unterschied einfach. Privat soll es auch lecker und gut werden, aber es ist was ganz anderes dahinter auch.
Salzig, süß, sauer und bitter. Deckt ein gutes Gericht immer alle Geschmacksrichtungen ab?
Bitter ist so ein Geschmack, der eher selten vorkommt. Also ich mag gerne bitter, ich trinke gerne Campari, der ist bitter. Ich mag gerne Artischocken, die sind bitter. Ich mache auch die Bittersalate im Winter ganz gerne. Aber wenn man sie dann hat, dann tariert man sie auch aus. Bitter ist zum Beispiel nicht so beliebt als Geschmack tatsächlich. Aber so salzig und süß, es tut jeder salzigen Speise gut, eine winzige Prise Zucker oder umgekehrt bei süßen Sachen eine winzige Prise Salz reinzutun. Und Säure ist auch eine ganz wichtige Komponente. Wenn irgendwas so sehr breich schmeckt oder langweilig schmeckt, so ein Spritzer Säure da wirklich manchmal Wunder tut.
Und dass natürlich auch Säure nicht immer gleich Säure ist, ne? Also Zitronensäure ist eine andere, die aus Milchprodukten vielleicht entsteht oder Essig wiederum, ne?
Genau, es gibt ja ganz viele verschiedene, also die Bandbreite ist riesig. Okay, salzig und süß ist relativ eindimensional, aber Säure hat eine breite Palette.
Der wissenschaftliche Zugang zum Kochen findet Ausdruck in der seit den frühen 90ern etablierten Molekularküche. Können Sie sich mit so einer technisierten und stark intellektualisierten Herangehensweise ans Kochen identifizieren?
Also ich fand das total spannend, als das rauskam. Das war ja einmal so ein bisschen der Gedanke an der Molekularküche, war ja auch Form und Geschmack zu trennen. Also ich sehe eine Erdbeere, ich schmecke eine Erdbeere. Wenn ich die Augen zu habe, ist es was ganz anderes, wenn ich nicht weiß, was ich da esse. Oder ich bin mir ganz sicher, dass irgendwie ganz, ganz, ganz viele Leute, auch wenn sie Weintrinker sind, wenn der Wein die gleiche Temperatur hat und sie die Augen zu haben, nicht mehr sagen können, ob es ein weißer oder ein roter ist. Das ist tatsächlich so. Und deswegen fand ich diese Idee so spannend, weil plötzlich die Aufmerksamkeit eine ganz andere war, die man diesem Produkt zu, also diese Geschmacks, ich meine, wir schmecken, wir riechen, es findet ja auch viel über das Riechen statt, immer auch über das Nasale riechen irgendwie. Das ist ja dann das Schmecken, alles, was ein bisschen differenzierter wird an Geschmäckern. Und ich fand das schon toll. Also, aber dass dann irgendwie so viel Chemie rein musste, das fand ich dann nicht mehr so toll irgendwann. Also, weil das wurde, dann hat dann ja immer mehr andere Formen angenommen und dann noch was rein und noch was rein. Und, aber so ein paar ganz einfache Sachen, zum Beispiel ein Öl zu binden mit Maltodextrin, das ist so ein Zucker. Dadurch kann man zum Beispiel Öle binden und dann hat man plötzlich so ein Pulver, was nach Kürbiskernöl schmeckt oder nach irgendwas. Das ist schon spannend. Das ist wirklich spannend.
Gérard Depardieu macht sich in dem Film auf ins ferne Japan, um der fünften Geschmacksrichtung, Umami, auf den Grund zu gehen. Spielt dieser in Ihrer Küche eine Rolle?
Also nicht unbedingt bewusst. Also Umami, dieser Geschmack, wird unter anderem durch Glutamat erzeugt, was eben auch in der ganzen asiatischen Küche durchaus eine Rolle spielt. Natürlich auch
synthetisiert?
Auch synthetisiert, genau. Man verbindet das ja oft mit bestimmten Lokalen und so weiter. Da bei dem Wort eben in der Industrie hergestellt, wo sowieso viele Lebensmittel gehören, eigentlich nicht in die Industrie, sondern eben in die Hand der Leute, die sie produzieren und dann auch weiterverkaufen. Sellerie, Tomaten, Pilze, gibt ganz viele Sachen, die ganz viel Glutamat haben in natürlicher Art und Form. Muttermilch hat jede Menge Glutamat.
Auch eine Zutat im nächsten Apex?
Eher weniger. Ein bisschen schwierig zu bekommen, denke ich. Nee, aber das macht zum Beispiel Kinder glücklich. Umami ist was glücklich macht, was zufrieden macht, was so ein tiefer Geschmack ist. Irgendwie so eine Zufriedenheit. Das sendet direkt so eine Botschaft ans Hirn irgendwie. Ich bin zufrieden oder und so. Und das merkt man schon zum Beispiel, wenn man eine Selleriesuppe kocht, dass das wirklich, wirklich leckere Sache ist. Oder ganz banal, warum lieben alle Tomatensauce? Warum lieben kleine Kinder Tomatensauce? Jeder liebt Tomatensauce, weil eben da dieses Umami oder dieses Glutamat drin ist und dann ist eben diesen Umami-Geschmack erzeugt. Parmesan obendrauf, jede Menge Glutamat drin. Wobei das natürlich auch immer zu gucken ist. Deswegen glaube ich, sind diese ganzen alten Tomatensoßenrezepte aus Italien, die muss man ja stundenlang kochen. Und das macht was mit dem Eiweiß und dann kommt eben dieses Glutamat raus und ja, und das ist, schmeckt und dann ist das Umami da und das sendet ans Hirn, ich bin happy und bringt, ja, ist, so ist das.
Umami wird ja wörtlich irgendwie mit schmackhaft oder auch Essenz des Geschmacks oder sowas übersetzt.
Das sagen manche Leute, was natürlich jeden Vegetarier wahrscheinlich schauern lässt.
Genau, vor allen Dingen, weil es ja auch aus Shiitake-Pilzen, aus Seealge, aus getrockneten Fisch, aber manchmal auch, aber eben auch weitere Pilze, Käse haben wir eben gerade schon genannt. Aber Sie haben es ja auch schon so ein bisschen in die Richtung gebracht. Es bedeutet Zufriedenheit, es bedeutet Liebe und es bedeutet aber auch Zeit.
Eine ganz wichtige Zutat, wir haben ja vorhin über gutes Kochen gesprochen, ich habe gesagt, das sind viele Kleinigkeiten, eine ganz wichtige Zutat ist Geduld beim Kochen, wirklich. Es gibt natürlich auch Gerichte, die schnell gehen und das hat auch alles seine Berechtigung. Wir essen ja in den verschiedensten Lebenssituationen. Mal muss es einfach ganz schnell gehen und ich finde auch, dass das normale Essen, Mittagessen mit zwei Kindern und so weiter, dass das auch ruhig schnell gehen kann. Aber es gibt auch immer wieder Gelegenheiten, wo man einfach Zeit hat. Und ich meine, ganz ehrlich, früher der Sonntagsbraten. Und jetzt, ich finde, wenn man zu Hause was schmort, was dann so 4-5 Stunden irgendwo im Ofen ist, das alles riecht nach Erwartung und Zufriedenheit. Also Gerüche sind ja ganz eng verbunden mit Emotionen. Also es ist wirklich tatsächlich ganz erstaunlich, dass manchmal riecht man was und hat irgendwie so ein Bild im Kopf von früher.
Ja. Sind Sie denn auch ab und zu auf der Suche nach neuen Geschmäckern und sind dann eher Landesküchen oder eher regionale Orte für Sie der Ort, um Neues zu entdecken?
Bei den Landesküchen, ich bin ja Halbiranerin, mein Vater war Iraner, ich bin auch im Iran aufgewachsen, habe da Abitur gemacht und bin erst dann mit 20 nach Deutschland gekommen. Insofern ist diese orientalische Küche durchaus meine und da suche ich auch immer wieder mal nach, was heißt neuen vielleicht neue Geschmackserlebnisse, einfach so gute Geschmäcker zu finden. Und ganz wichtig finde ich gerade heutzutage, dass man auch eben nah dran sucht, auf jeden Fall.
Ja, in unserem E-Mail-Verkehr haben Sie ja schon erwähnt, dass der Filmbesuch fest eingeplant ist. Was reizt Sie denn daran, anderen Köchinnen und Köchen auf der Leinwand in die Töpfe und Woks zu schauen?
Ach herrje, muss ich mal drüber nachdenken. Och, es ist einfach spannend. Ich finde gute Kochfilme liebe ich. Einer meiner Lieblingsfilme ist Soul Food von Fatih Akin. Großartiger Film. Oder der mit Martina Gedeck, das habe ich vergessen. Das ist so ein ganz alter, der wurde dann auch als amerikanischer Film nochmal nachgebaut. Der Name fällt mir gerade nicht ein. Es gibt so eine ganze Reihe von tollen Filmen übers Kochen und ich mag das. Ich mag das gerne. Ich liebe ja das Kochen und ich liebe Küchen und ich mag auch, nicht der beste Tag ist und so weiter, aber wenn ich dann irgendwann in der Küche bin und angefangen habe zu kochen, dann ist das alles irgendwie zweitrangig. Und es interessiert mich auch immer, wie andere kochen. Es ist ja das Tolle auch am Kochen, dass es ein ganz, ganz weites Feld ist. Also man lernt immer wieder was Neues dazu. Und manchmal kommt dann irgendwie ein 19-jähriger Praktikant und weiß irgend so eine Kleinigkeit, wo man dachte, ach ja, okay, spannend oder so, ja.
Also ist Kochen und Essen für Sie dann auch eine Art Kommunikation?
Auf jeden Fall. Also wenn man mit jemandem zusammen gekocht hat und dann ist man auf jeden Fall sehr eng. Also in der Profiküche natürlich noch viel mehr, weil man da natürlich wirklich auch eng nebeneinander steht und es ist viel voneinander mitkriegt, aber auch zu Hause. Ich meine, wenn man jemanden zum Kochen einlädt und mit dem kocht, das ist Kommunikation, oder? Per se.
So langsam ändern sich ein bisschen die Bedingungen in der Küche, aber trotzdem ist es schwierig, weiterhin Nachwuchs zu finden. Was ist das Schöne am Kochen und was sind die Herausforderungen für all diejenigen, die vielleicht überlegen, eine Kochausbildung anzufangen?
Also ich bilde leidenschaftlich gerne aus. Ich würde auch behaupten, ich bilde ziemlich gut aus. Ich habe auch tatsächlich gerade 2 Auszubildende, die jetzt bald im Sommer fertig werden. Eine, die gerade neu angefangen hat und auch noch in Aussicht, also ich würde schon mal sagen, das Wichtigste daran, was ich euch sagen kann, wenn ihr Köchin oder Koch werden wollt, das macht schon mal glücklich. Der Beruf ist wirklich toll, weil er einem immer wieder was zurückgibt. Das ist einfach so ein Beruf, der einen sehr erfüllen kann, wenn man ihn gut macht. Und ja, was gibt es Besseres als das, finde ich. Und gut, man sollte auch darauf achten mittlerweile, dass wirklich die Arbeitszeiten stimmen, man sollte nicht mehr hinnehmen, dass man angebrüllt wird. Das finde ich auch wichtig. Und man sollte sich den Platz suchen, wo man das eben auch machen kann. Aber richtig kochen, ich will jetzt gar keine Werbung für uns machen, aber wir kochen wirklich. Wir kaufen Kartoffeln, wir schälen die, wir kaufen Möhren, wir schälen die und so weiter und so weiter. Wir benutzen keine Fertigprodukte, wir achten darauf, dass wir so gut wie gar keine Produkte aus der Industrie benutzen. Und dann daraus was Tolles zu machen, das ist schon schön, das ist schon sehr schön. Und wie gesagt, dieser Stress kann auch sehr positiv sein.
Auch mit Anfang 30 noch eine Option?
Na klar, habe ich ja gemacht. Ich war 33.
Vielen Dank.
Gerne.
Stadtradio Göttingen. Im Gespräch.
Mit Jacqueline Amir-Faller und Sendeverantwortlich war Steffen Hackbart.